Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wissen Sie eigentlich, was vor 15 Jahren auf diesen Frequenzen war, die Sie jetzt gerade hören? Na, Radio 1 war es nicht, sonst würden wir nicht erst 15. Geburtstag am 27. August feiern. Ich helfe ein bisschen mal nach.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Die Krise in Kuba ist die gefährlichste Bedrohung des Weltfriedens seit 1945.
Bald will Ihr Radio nur noch eins. Radio 1. Ab 27.08. auf dieser Frequenz.
Radio Brandenburg. Nachrichten.
Genau, Radio Brandenburg war's. Ein Programm des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg, der dann die Möglichkeit hatte, beziehungsweise es war gar nicht so sehr die Möglichkeit, als vielmehr der medienpolitische Wille beider Häuser, dass dieser Radio Brandenburg-Kanal dann aufgeht mit B2 Radio, dem vom SFB produzierten, ich sag mal, Stadtmetropolenradio. Und das wird auch das Thema heute sein. Also die 15 Jahre Radio 1 mal auch aus der Perspektive der Anfänge. Und der richtige, absolute Anfang von Radio 1 war ja am 27. August 1997, 8.01 Uhr. Und eröffnet haben ihn die Stones.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 in Potsdam auf 95,8.
Am Anfang war das synthetische Wort.
Hier ist der Hauptsenderechner von Radio 1.
Gespeist mit Energie von
Radio B2. Radio Brandenburg.
Die Möglichkeit zu sagen, wir machen gutes Radio.
Helmut Lehnert, Radio 1 Chefredakteur bis 2005.
Gleichzeitig auch erfolgreiches Radio und gleichzeitig modernes Radio. Diese Chance besteht jetzt durch diese Kooperation zwischen SFB und ORB.
Um 8.01 Uhr hören Sie hier Radio 1.
Achtung, Achtung, hier spricht Potsdam.
5, 4, 3, 2, was kommt dann? 1.
1 nach 8. Das Morgenmagazin auf Radio 1.
Also die Rolling Stones gehören zu der Musikfarbe. Das ist eine Band, die in den letzten 40 Jahren zu den wichtigsten Bands überhaupt gehört hat. Und wir haben aber nicht mit den Stones begonnen, weil das unbedingt die Musikfarbe repräsentiert, sondern weil das einfach ein guter Titel ist für einen Programmstart.
Herr von Lieski, meine kurze Assoziationskette. Was fällt Ihnen ein? Welche Stichworte fallen Ihnen ein zum Titel Radio 1?
Aus 2 mach 1.
Herr Rosenbauer, eine Fachfrage. Ich hoffe, Sie sind guter Dinge und meinen auch, dass man auf den Radiomarkt noch 1 draufsetzen kann.
Ja, man kann auf den Radiomarkt vor allen Dingen 1 draufsetzen, was ich mir von diesem Programm wünsche. Ich wünsche mir guten kritischen Journalismus von diesem Radio und gute und sehr differenzierte Musik. Das fällt mir so an.
Für Radio 1 stehen zum Beispiel Oasis.
Peter Razzun, seit Beginn Radio 1 Musikchef.
Anna Sheryl Crow oder auch die Rolling Stones.
The Stones Complete. Die Geschichte der größten Rock'n'Roll-Band aller Zeiten.
Wir werden in Deutschland mal dafür kämpfen, dass endlich Pop- und Rockmusik, die uns seit 40 Jahren begleitet, in den Stand der Kultur erheben.
Sandra, it's once in blood, rock your side. 15 Jahre Radio 1 als Special im Medienmagazin dieses Senders. Und Sie haben ihn schon gehört, Helmut Lehnert als ersten Chefredakteur ab 1997. Comment von Fritz, Comment von Radio 4U, Comment von SF Beat, SFB 2. Ja, das ist eine lange Radiogeschichte, die der erste Chefredakteur da mit sich herumtrug. Aber es war dann doch immer wieder neu. Und gerade nach der Fritz-Fusion aus Rockradio B und Radio 4U hatte er versucht zu lernen, es nicht genauso zu machen, sondern hier ganz zart mit zwei gewachsenen Radiokulturen, Radio Brandenburg und B2 Radio, umzugehen. Aber vielleicht doch nochmal einen Schritt ganz zurück auf diese Ebene, wo Radio 1 am Reißbrett erfunden wurde, unter anderem auch mit Robert Skopin und Volker Wiebrecht zusammen. Der Name, woher kommt eigentlich der Name? Radio 1. Und ich kann sagen, ganz klar, das war ein Arbeitstitel zunächst. Irgendwie musste man das Kind ja nennen. Und dann gab es zum Beispiel solche Namensversuche wie Apparat. Sie erinnern sich vielleicht, so hieß das Medienmagazin ganz früher, der Apparat. Und dann, ja, dann wurde der Name Robert Skopin sozusagen zurückverantwortet. Und er hat jahrelang dort seine Kreativbude Apparat GmbH so genannt. Aber ja, Lux FM gab es zum Beispiel noch. Und ich fragte Helmut Lehnert, wie er sich an diese Namensgeschichte erinnert.
Also Lux FM ist, glaube ich, jemandem eingefallen, der irgendwie die Strahlkraft des neuen Radios in Worte fassen wollte oder in Titel fassen wollte. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Apparat war Robert Skopin. Der hat dann gesagt, okay, wenn du ihn nicht nimmst, dann nehme ich ihn, und hat eine Firma damit gegründet und ist jetzt der Chefredakteur von Radio 1. Also da ist ein Name gewandert im Endeffekt, der beim Brainstorming rausgekommen ist. Was das Zielpublikum anbetraf, war es relativ einfach. Das war ähnlich wie bei der Geburt von Fritz, dass eben halt bei Fritz die Jugendlichen in Massen zu den Privatradios geströmt waren und bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr präsent waren. Und neben ganz, ganz vielen anderen medienpolitischen Gründen. Und bei Radio 1 war es eben halt so, dass es auch auf der einen Seite eine Fusionsgeschichte war, eine medienpolitische Geschichte mit medienpolitischem Hintergrund, und auf der anderen Seite ging es darum, dass auch die mittlere Erwachsenenklientel in erster Linie in großen, also ich glaube damals zu 80% Privatradio hier in Berlin und in Brandenburg gehört hat, und das sollte sich ändern und das sollte eben halt mit Radio 1 geschafft werden.
In der Tat, also Radio 1 ist ohne Fusion von ORB und SFB im Vorfeld gar nicht zu denken, aber gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. 1993 haben Sie Fritz machen müssen, wollen dürfen, auch ein Fusionsprodukt aus Rockradio B und Radio 4U. 1995 wurde Inforadio auch als Kooperationsprojekt zwischen ORB und SFB entworfen und auf Sendung gebracht.
Endgültiges Aus für DT64 in Mecklenburg-Vorpommern. Der Landesrundfunkausschuss wird dem NDR nicht empfehlen, Jugendradio auf der bis Mai freien Frequenz der Rostocker Ferienwelle auszustrahlen. Fortgesetzt wurden in Schwerin und Rostock die Demonstrationen für DT64.
Berlin, SFB und ORB vereinbaren gemeinsames Jugendhörfunkprogramm. Sendebeginn ist der 27. Januar auf der Berliner Frequenz 102,6 MHz. Mit der heute getroffenen Entscheidung wird DT64 künftig in Berlin und Brandenburg nicht mehr zu empfangen sein. Mit mehreren Besetzungsaktionen hatten Anhänger von Jugendradio zum Jahresende eine befristete Fortführung von DT in Berlin-Brandenburg erzwungen.
Rockradio Brandenburg besteht fast ausschließlich aus Ex-DT64-Machern. Mit dem Vorhaben angetreten, ein völlig neues, eigenständiges Radio zu machen, gingen die Kollegen in die Politikfalle. Denn ausgerechnet die Kooperation zwischen dem SFB Radio 4U und dem Rockradio B soll zum ersten kläglichen Prüfstein für das Zusammenwachsen von Berlin und Brandenburg werden.
Ihre Sendung ist zu Ende.
Günther von Lojewski, ihr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum letzten Sendetag von Radio 4U möchte ich mich bei Ihnen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Festangestellten und den Freien, sehr herzlich für Ihre besondere Leistung bedanken. Oh no. Fast 3 Jahre lang haben Sie unter nicht immer leichten Bedingungen, wie war, ein Programm gemacht, das Anerkennung, Lob und Preise bekommen hat.
Es wird gemunkelt, es liegt am Geld, aber sonst heißt es doch immer, was kostet die Welt? For You ist der letzte Sender.
kann nur sagen, Fritz ist da. Guten Morgen allerseits da draußen in Brandenburg und Berlin.
Die Radio Fritz.
Es ist 8:12 und Sie hören das Inforadio. Im Augenblick hören Sie es noch im Probebetrieb. Ab Montag geht es dann hier richtig los.
Inforadio.
Sie hören eine Testsendung von Inforadio. Here we are.
Es gibt nur einen Gewinner in dieser ganzen Kooperationsvereinbarung und das sind die Hörer und Hörerinnen in Brandenburg und Berlin.
Es bringt für den SFB wie auch für den ORB einen beachtlichen finanziellen Synergieeffekt. Es dokumentiert die Entschlossenheit beider Landesrundfunkanstalten, gerade in dieser schwierigen Zeit die Konkurrenz mit den kommerziellen Programmen aufzunehmen und sie zu bestehen.
Ich glaube, dass wir in der Tat beispielhaft hier eine Bündelung von Kräften erreicht haben.
Es ist auch eine Antwort auf die Sandkastenspiele eines apokalyptischen Reiters, der mit einigen anderen ARD-Anstalten am liebsten das ganze öffentlich-rechtliche System reformieren will. Riders on the Storm.
Ihr Radio will nur noch eins. Radio 1. Von ORB und SFB.
Und es klingt auch genauso, dass man denkt, wow, davon möchte ich mehr hören.
Inwieweit war es den Verantwortlichen des Senders wichtiger, dass etwas entsteht, als dass sie tatsächlich der Meinung sind, Berlin und Brandenburg braucht ein neues Radioprogramm? Also war das nicht mehr oder weniger ein medienpolitisches Projekt in erster Linie?
Ach, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das hatte sehr viel mit den handelnden Personen in den jeweiligen Geschäftsleitungen zu tun. Der SFB wusste, dass er aus eigener Kraft nicht reformierbar ist. Er hatte mehrmals versucht, Reformen bei B2 zu machen und die sind alle in die Hose gegangen, alle schief gegangen. Und er hatte gesehen, dass die Zusammenlegung von Rockradio B mit Teilen auch ja von DT64 und von Radio 4U gut funktioniert hatte. Und Rosenbauer war immer jemand, der, glaube ich, neue Dinge in Angriff nehmen wollte und sich natürlich auch als ORB profilieren wollte und hat ja auch sehr darauf gepocht, dass Radio 1 als auch Fritz unter der Leitung von ORB an den Start geht. Da aber gleichzeitig natürlich eine gewisse Distanz zu Fritz da sein musste und da auch ein vollkommen anderes Programmangebot her musste, weil auch diejenigen, die dieses Programm machen mussten, eben aus zwei auch sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen kamen, nämlich ein Kulturprogramm und ein Unterhaltungs-Mainstream-Tagesbegleitprogramm. Da ging es gar nicht mal so sehr darum, jetzt ein Konzept zu entwickeln, sondern es ging eigentlich nur darum, zwei Teile zusammenzutun mit den Fähigkeiten der einzelnen Menschen, die bis dahin produziert hatten, die so zusammenzutun, dass ein neues Programm daraus erwuchs. Und da war klar, bei den Konstellationen, das konnte kein 0815-Formatprogramm sein, sondern das konnte nur, wenn man die Fähigkeiten der handelnden Personen ernst nehmen wollte, konnte das nur ein Programm sein, was einen hohen inhaltlichen und ästhetischen Anspruch hat.
Du meine, das ist aber ein schöner Apparat.
Das Medienmagazin auf Radio 1.
Und ganz zufällig ist natürlich auch unser Programm- bzw. Konzerthinweis ja dem 15. Geburtstag von Radio 1 gewidmet.
15 Jahre Radio 1. Dass wir parken, wissen Sie ja schon. Aber wir können auch Konzert. Archive, Jonathan Jeremiah, Gemma Ray, Bacillus, Olli Schulz. 5 Bands für 25 Euro. Das große Radio 1 Geburtstagsfinale am 5. September im Tempodrom am Anhalter Bahnhof. Mehr Infos auf radio1.de. Das Geburtstagskonzert mit Archive, Jonathan Jeremiah und Gemma Ray, Bacillus und Olli Schulz. Radio 1 für alle, die auch Konzert können und wollen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und zwar noch eine halbe Stunde auch zum Thema natürlich Radio 1, 15 Jahre. Aber vorher muss ich Sie akustisch an die Hand nehmen, weil ab 19 Uhr Anja Kaspari mit dem Radio 1 Bus, den es ja auch schon ziemlich lange gibt, vorm Technikmuseum stehen wird. Ich habe mich schon mal in dieser Woche umgesehen in der Nachrichtentechnikabteilung. Das ist ja vielleicht so unter dem Motto, wenn Sie das Medienmagazin mögen, mögen Sie ja vielleicht auch die Technik, mit der Radio übertragen wird, vielleicht ganz praktisch als Anregung nachher für die lange Nacht der Museen. Und deswegen starte ich mal ein bisschen elektroakustisch aus den 20er, 30er Jahren einen Mini-Rundgang.
Ziel dieses kleinen Rundgangs ist, liebe Gebührenzahler, dass Sie sich das vielleicht auch selbst in der Vitrinensammlung hier ansehen. Ich sehe noch einen Trichter, Grammophonteil, dann ein typisches altes klassisches Mikrofon, das zentrisch eingehängt ist, damit auch die Schwingungen sich nicht übertragen auf die Membran.
Ja, also hier ist im Grunde genommen genau die Abteilung, wo wir den Übergang von der, sagen wir mal, professionellen Funktechnik des Ersten Weltkrieges noch hin zu einer kommerziell ausgerichteten Unterhaltungsrundfunktechnik finden. Die allerersten Empfangsgeräte, die oft genug nur Detektoren waren, mehr oder weniger einfach gebaut. Man konnte da auch in der Regel nur mit einem Kopfhörer Rundfunk hören. Dann gibt es dann so Verteilerdosen, wo man also mehrere Kopfhörer wieder an einen Detektor dranhängt. Es gibt die ersten Lautsprecher, wo man dann zum Teil wiederum Technik aus dem Telefon wiederfindet. Also so eine ganz einfache Dose, mit der man dann das akustische Signal versucht, über so ein hornähnliches Gebilde auf Raumlautstärke zu verstärken. Man erkennt aber auch schon die ersten professionelleren, besser ausgestatteten Empfänger, die den Detektorgeräten nachfolgten, die mit 2, 3, 4 oder sogar noch mehr Röhren ausgestattet waren und dann natürlich auch schon deutlich bessere Empfangs- und Verstärkungsleistungen boten. Also das sind sozusagen die Fossile, mit denen in Deutschland das Rundfunkzeitalter begann und man zum ersten Mal überhaupt Rundfunkstationen nicht nur aus Deutschland, sondern im Grunde genommen dann auch schon aus Europa mit einigermaßen guter Antenne hören konnte.
Dann sehe ich hier noch ein Bild, das ist offenbar tatsächlich 1936 zu den Olympischen Spielen. Man sieht eine Fernsehkamera, die eher aussieht wie eine Kanone, einen Reporter. Das ist tatsächlich das Olympiastadion. Das führt uns jetzt wahrscheinlich in die nächste Abteilung.
Das führt einerseits in die nächste Abteilung, andererseits ist es aber auch ein Verweis auf die Geräte, die man hier sieht. Rundfunk und Nationalsozialismus, weiß man, war wiederum noch ein aus deutscher Sicht ganz spezieller Zeitraum, weil Rundfunk dort einerseits sowohl technisch wie was die Verbreitung anlangt, nochmal einen unglaublichen Fortschritt gemacht hat, aber eben auch deutlich unter der Maßgabe, Rundfunk ist das Hauptpropagandamittel der Nationalsozialisten. Und das kulminiert so ein bisschen in dieser Abbildung von 1936, Olympischen Spielen haben wir ja gerade erlebt, Medien heute, Medien damals, die Kombination von Rundfunkreporter, Filmkameras und Fernsehkameras war sozusagen das, ja, die Kombination der absoluten geballten Hightech im Propaganda- und Nachrichtenbereich, die man damals aufweisen konnte. Und das ist halt hier schon auch dramatisch, so wie man das eben damals auch grafisch oft geschickt gemacht hat, in dieses Bild eingebaut.
Im nächsten Raum sieht es schon so ein bisschen aus, wie vielleicht man selbst aus eigener Erfahrung sehen kann, wenn man die Großmutter oder Urgroßmutter noch besucht. Klassische alte Geräte aus den 40er, 50er Jahren. Was kann man hierzu sagen? Worauf sollte man seinen Blick als erstes werfen, vielleicht, wenn man in diesen Raum kommt?
Also zum einen sind teilweise die Bedienungen der Geräte sehr, sehr originell. Also wir haben hier zum Beispiel ein Radio, wo man die Stationen über eine Wählscheibe einstellen konnte. Die waren also sozusagen vorprogrammiert. War damals natürlich keine Programmierung, sondern eine Belegung bestimmten Kondensatorenschaltung. Und tatsächlich hat man also so versucht, dieses mühselige Drehen an der Skala und das Auffinden des gewünschten Senders zu erleichtern. Andere Radios gehen auch schon so weit, den eingestellten Sender durch einen Lichtpunkt auf einer Europakarte sichtbar zu machen. Also da hat man sich schon wirklich ganz ungewöhnliche Sachen einfallen lassen. Auf der anderen Seite merkt man halt sowohl der Konsumaufbruch im Bereich Radio in der DDR wie in der Bundesrepublik, war anfangs relativ ähnlich. Wir haben hier so zwei Vitrinen, in denen frühe Radios aus der DDR und der Bundesrepublik ausgestellt werden. Das nimmt sich in den ersten Jahren und Jahrzehnten gar nicht so sonderlich viel. Wer dann aber tatsächlich auch mal ein bisschen Radio hören will, der kann hier eine Hörbar aufsuchen.
Können wir vielleicht mal hingehen?
Ja. Da haben wir an jeder Station insgesamt, glaube ich, 33, 34 Tondokumente aus der Zeit des Rundfunks 1924 bis 1949 zusammengetragen. Das kann man auch mit einem Drehrad wie beim alten Radio anwählen und kann sich das dann anhören.
Machen wir doch gleich mal, die 20 ist hier schon eingestellt, also reiner Zufall.
Wir sind nun in die Luftschutzhauptschule der Ostgruppe gegangen, denn Heinz und Wolfgang möchten zu gern einmal eine Volksgasmaske in der Hand haben und vielleicht auch aufsetzen.
Kinder üben das Anlegen der Volksgasmaske, Bericht aus einer Luftschutzschule. Sehr historische O-Töne. Bis wohin, in bisschen welche Zeit haben Sie hier O-Töne zum Anhören?
Bis 1949 haben wir die ausgewählt, weil danach man eigentlich davon ausgehen kann, dass viele doch noch eine Vorstellung davon haben, wie Radio klingt. Ja, hier im Hintergrund hört eine Besucherin auch Tondokumente aus der Hörbar durch. Man erfährt so eben auch über das Ohr ein bisschen etwas zur Rundfunkgeschichte und nicht nur über die Geräte, die hier ausgestellt sind.
Vergessen Sie nicht Ihre Antennen zu erden.
Hoppe, der Leiter der Abteilung Nachrichtentechnik, wird Ihnen im Podcast noch weitere Exponate erklären. Am besten, Sie gehen aber mal live vorbei in der Nähe vom U-Bahnhof Gleisdreieck in Berlin. Da, wo auch ab 19 Uhr Radio 1 dann live senden wird. Und wir gehen von der Nachrichtentechnik wieder zurück in unsere eigene Radio-Vergangenheit. 15 Jahre Radio 1. Und das Medienmagazin klang mal eine Zeit lang auch so.
Weißt du, Kleines, ich möchte aber doch lieber diesen größeren Apparat.
Ja, das war tatsächlich so ein kleiner Originalton.
Der Apparat.
Weißt du, Kleines, ich möchte aber doch lieber diesen größeren Apparat.
Das Medienmagazin auf Radio 1.
Und weil es so schön war, gleich nochmal hinten dran. Unser zweiter Chefredakteur von Radio 1, Florian Barkhausen, er hört es nicht sehr gerne, wenn ich das sage, aber wirklich Radio-Urgestein, der bereits Ende der 60er Jahre als freier Mitarbeiter beim Hörfunk und Fernsehen sich verdingte und auch gelegentlich sang im Radio.
Er hört einen Schrei eines jungen Mädchens.
In seiner Hand liegt die Zukunft von Radio 1, die dann erfolgreich sein wird.
Indem ich ein gutes Produkt sanft behandelt und langsam fortentwickelt habe.
Es bleibt also beim Radio.
Nur für Erwachsene.
Von 18 bis 80.
Ich glaube, dass das Alter kein vernünftiges Sortierungsinstrument mehr ist für Hörer, sondern wer Radio 1 hören will, der hört es, wenn er 17 ist und es gut findet. Und er hört es auch, wenn er 67 ist, wenn er es gut findet. Wir müssen uns auf Typen, auf Radionutzertypen konzentrieren. Aber man muss den Typ des Radios nicht ändern, sondern man muss bestimmte einzelne Elemente erneuern.
Das waren einige von vielen Höhepunkten aus 2.733.120 Sendesekunden Radio 1.
Florian Barkhausen war Chefredakteur von 2005 bis 2011 und mit ihm gemeinsam habe ich dieser Tage nochmal zurückgeblickt und auch diese medienpolitischen Hintergründe, das Fusioniere trotz gescheiterter Länderfusion im Hörfunk, nochmal ein bisschen nachbesprochen.
Also
Dass das eine medienpolitische Hochrangigkeit hatte, war klar. Das hat sich auch in den Diskussionen in beiden Häusern immer wieder deutlich gemacht. Dass es dann in der Zeit, in der ich dann bei Radio 1 war, eigentlich gerade erst wirklich spannend wurde, weil die reinen Animositäten weitgehend abgebaut worden waren und man schon zu einem hohen Grad von Praktikabilität untereinander, Kollegialität gekommen ist, habe ich sehr genossen und fand das eine sehr, sehr spannende Zeit.
Aber nicht nur spannend, sondern man hat sich gefetzt. Ich weiß noch, als es um die Kulturradios ging, die ja innerhalb der Fusion mit Radio 1, Radio Brandenburg hat ja auch Klassikanteile, SFB 3 war ein Klassik-Vollprogramm und man hat sich mit dem Norddeutschen Rundfunk zu einem Radio 3 zusammengeschlossen. Man hat aber gleichzeitig Radio Kultur weitergemacht und so weiter. Es gab einen Hauen und Stechen um diese Programme und man hatte den Eindruck zeitweise, hier wird nicht auf die Hörer geguckt, sondern man will etwas probieren, was durch die Länderfusion gescheitert war, nämlich die Fusion beider Länder auf, ich sag mal, Äther-Ebene.
Nicht Meta-Ebene, sondern Äther-Ebene. Völlig richtig. Also es waren zwei wahnwitzige Dinge, die da passiert sind. Also alleine Kulturprogramme, die dann aufgestellt wurden, wer macht was, wie, ohne jede Einteilung auf eine Zielgruppe, was nutzt wem, wie können wir uns aufstellen. Das war in dieser Zeit wirklich zum Teil dramatisch bescheuert. Man muss ehrlicherweise sagen, dass mit der Fusion die Hörfunkprogramme, glaube ich, einen ganz sinnvollen, ganz guten Weg gegangen sind. Die haben sich sortiert, die haben eine gewisse Autonomie gehabt. Sie haben auch miteinander ein bisschen konkurriert, zumindest an den Rändern. Also zum Beispiel Radio 1 und Fritz, kann man ganz deutlich sagen. Und sie haben auch eine Weile gebraucht, um sich wirklich zu sortieren, inhaltlich zu sortieren und nicht nur sozusagen die Gräben so auszuheben, dass man sich in einer guten Position gegenübersteht. Ich glaube, dass das weitestgehend gelungen ist und das war sicher auch eine schöne Zeit, in der ich bei Radio 1 war, zum Beispiel die Übereinkunft mit Fritz klarzumachen, was ist U30 und was ist Ü30, wie kann man die abgrenzen? Ja, da sind wir sehr sinnvoll miteinander umgegangen. Manche anderen haben dann immer noch Probleme gehabt, so was ist jetzt 88,8, was ist Antenne, die ja auch große Überlappungen hatten und bei den Kulturprogrammen so. Also ich glaube, das hat sie alles sortieren und schütteln müssen und ist dann zu einem ganz guten Ende gekommen. Also sehe ich es im Nachhinein. Im Nachhinein sieht man das ja immer gerne euphorisch.
Sie waren ein erfolgreicher Chefredakteur bei 88,8 und haben auch viele Experimente gemacht, wo man sagt, das passt eigentlich gar nicht in so eine Service- und Metropolenwelle hinein. Sie haben die Tagesschau übertragen um 20 Uhr, einfach den Ton. Sie haben den Uralt-Ami Rick DeLisle moderieren lassen, wo man sagte, das ist ja eigentlich eine Rias-Stimme, aber auch bei RTL war er zu Hause und so weiter. Hier ist ja vielleicht eine Verwaschung denkbar, dass man nicht mehr den Sender klar identifizieren kann. Aber der Erfolg hat Ihnen recht gegeben. Und dann kam plötzlich das Angebot, Radio 1 zu machen. Oder haben Sie sich an diese Position selbst gewünscht?
Nee, das kam vormittags und nachmittags habe ich gesagt, ja, das mache ich. Also das war wirklich in kürzester Zeit. Und es war einfach die Überlegung, das eine hast du jetzt sehr lange gemacht und das war auch ganz erfolgreich. Das war vor allen Dingen erfolgreich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir es geschafft haben, den größten Gegner, nämlich 100,6, zu besiegen, um es mal so zu sagen. Ich fand es sehr schön für die letzten vermuteten 5 Jahre meines Berufslebens, nochmal dieses Programm mitzumachen, von dem ich immer schon dachte, das kann das Radioprogramm sein, das sozusagen der Nachfolger von SFB 2 wird.
Sie haben damals gesagt, Sie wollen das Programm sanft behandeln und langsam fortentwickeln. Wie sehen Sie es heute? Haben Sie sich das, was Sie sich vorgenommen haben, geschafft in den 6 Jahren?
Ja, ich denke ja. Und es war auch richtig, dieses Programm ist ein für mich nach wie vor ein Unikat, auch heute noch, auch im Verhältnis des Vergleiches mit anderen Radioprogrammen. Meine Idee war, es muss ein Programm bleiben, das man so oder anders nirgends anders hört. Und das ist, glaube ich, in dieser Stabilisierungs- und Fortführungsphase, in der ich da war, gelungen. Und für die, die danach kamen, war es richtig und sinnvoll, auch jetzt mit Innovation hineinzugehen. Oh, hello, DJ!
Genug jetzt mal mit der Innenansicht von Radio 1 Machern. Hören wir doch einfach mal mit 180 Grad Drehung, was die Konkurrenz sozusagen hat.
Aus Rider wurde Twix. Geändert hat sich nix. Aus Motor wird jetzt Flux. Und ändern tut sich Nux.
Herzlichen Glückwunsch auch von Flux FM.
Aus Rider wurde Twix. Geändert hat sich nix. Aus Motor wird jetzt Flux. Und ändern tut sich Nux.
Herzlichen Glückwunsch auch von Flux FM. Radio 1 ist für mich der beste öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland. Ich finde, gerade die ersten Jahre haben gezeigt, dass leidenschaftliche Radiomacher mit einer Idee am Werk sind, spannendes Programm mit einer Ansprache auf Augenhöhe machen und trotzdem auch Jahre brauchten, um in der offiziellen Media-Analyse überhaupt mal aufzutauchen. Das war sicher nicht leicht für den Helmut Lehnert damals und für sein Team, den Kurs dann trotzdem so mutig fortzusetzen. Das haben sie aber getan und der Erfolg gibt ihnen recht. Das freut mich sehr.
Und wen das freut, das hat man vielleicht schon an der Stimme erkannt. Mona Rübsam, Geschäftsführerin von Flux FM. Seit 2004, noch unter anderem Namen in Berlin als, ich kann schon ruhig sagen, als Mitwettbewerber oder Konkurrent im selben Haifischbecken unterwegs wie Radio 1. Ich gebe ganz ehrlich zu, Mona, damals hatte man bei Radio 1 Befürchtungen, dass man sich gegenseitig die Hörer wegnehmen könnte und dass dann beide Radiosender irgendwie auf der Strecke bleiben. Wie hast du es damals empfunden, als du den Sender positioniert hast, dir die Zielgruppe gesucht hast, die Musikfarbe ausgewählt hast? Hast du da bewusst schon Radio 1 eigentlich als starken Konkurrenten vor Augen gehabt?
Also als wir in der Gründungsphase uns Gedanken gemacht haben, was wir mit unserem Radiosender machen wollten, haben wir ganz ehrlich weder auf Radio 1 noch sonst auf irgendeinen Radiosender geguckt, sondern haben uns einfach ganz klar überlegt, was fehlt, was wollen wir machen. Wir wollen eine Plattform für neue Musik bieten, wir wollen Kreatives und Neues vernetzen und denken, dass da ein Medium wie Radio in Kombination mit Online einfach eine perfekte Plattform ist und eine perfekte Chance. Dass Berlin eine tolle, innovative, im Bundesvergleich innovative Radioszene hat, das war uns schon klar. Sonst hätten wir zum Beispiel als private Radiomacher überhaupt keine Chance bekommen.
Aber dennoch war ja Radio 1 da und man sagt immer so, wenn man unter Radio 1-Hörern fragt, welchen Radiosender hörst du denn noch, dann kommt sehr oft und sehr schnell Flux FM. Also da gibt es zumindest Ähnlichkeiten in der sozialen Ausrichtung der Lebensentwürfe, sage ich mal, der Hörer. Möglicherweise auch in der Sozialisation, was die Musik betrifft, die man gerne hört. Gibt es etwas, was du sagen würdest, dich total unterscheidet mit deinem Programm von dem, was Radio 1 macht?
Ich denke, dass der Programmanspruch von Radio 1, ein Programm zu machen für Erwachsene mit einer Ansprache auf Augenhöhe, etwas ist, was sehr neu war damals, als es losgegangen ist. Der Claim nur für Erwachsene war eine geniale Abgrenzung damals. Ich finde aber, dass heute das als Positionierung eigentlich ein bisschen zu flach ist für das, worum es geht. Und ich denke, dass auch so Begriffe wie neue Musik oder nur für Erwachsene keine Aussage mehr haben, weil es auch kein Qualitätsmerkmal ist, was für etwas steht. Ich denke, gerade heutzutage kann eben ein 25-Jähriger, der sich irgendwie durchkämpft und ziemlich linear oder mit viel Energie sein Leben gestaltet, erwachsen sein. Und jemand, der mit 50 gerade in der Midlife-Crisis durch die zweite Pubertät geht und sich komplett unerwachsen verhält, zeigt eigentlich, dass sich so die klassische Altersdemografie aufgelöst hat. Das heißt, unser Ansatz war von vornherein einfach auch zu sagen, wir machen ein Programm für Menschen jenseits der klassischen Altersdemografie. Und zwar für Menschen, die neugierig sind für Neues und die auch wissen, dass es wichtig ist, immer neugierig und wach und offen zu bleiben. Und insofern unterscheidet sich, denke ich mal, Flux FM von Radio 1 dahingehend, dass die ganze Themenauswahl, was Musik anbelangt, Themen zwischen Popkultur, Netzwelt und Stadtleben, aber eben auch die ganzen Herausforderungen der Digitalisierung oder eben auch der Wandel, in dem wir uns begreifen, einer ist, den wir mit Querblick, mit ein bisschen mehr Ironie und vielleicht auch eine Prise Satire behandeln und letztendlich vielleicht auch noch ein ganz klein wenig mehr, weiß ich nicht, Selbstironie und Querdenkerblick auf die Dinge haben. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich auch für Radio 1 zutrifft, aber ich würde mal sagen, Radio im Allgemeinen ist die Philosophie immer zu sagen, den Hörer möglichst bei der Stange halten, nicht vergraulen, nicht zu leise, nicht zu laut, keinen Ausschaltimpuls. Deswegen wechseln ja die Deutschen im Grunde nur 1,2 Mal den Sender. Das heißt, sie bleiben bei ihrem Lieblingssender. Unser Ansatz war immer zu sagen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr bei Flux FM reinhört, ihr habt da eigentlich die Mischung, die euch interessiert, neue Musik, gute, spannende Klassiker im Kontext der Popkultur. Wir sind ein Filter eben auch für das, was da an vielfältigen Themen in der Stadt und weltweit passiert. Und die Leute, die dann sagen so, ach, das ist genau die Mischung, die ich inspirierend finde, weil ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, alles zu lesen oder zu forsten. Die sind auch damit klar oder kommen damit klar, dass bei uns manchmal Sachen schieflaufen, weil wir einfach eine kleine Struktur sind.
Was wünschst du dir von Radio 1, eingedenk der Tatsache, dass man ja das dann selber nicht zu machen braucht?
Ich würde mir als Programmverantwortlicher von Flux FM wünschen, dass Radio 1 genau das eigentlich mit Leidenschaft macht, was wir uns nicht leisten können als Privater. Ja, also bei uns ist es so, wenn es darum geht, Live-Übertragungen vor Ort. Ich finde, das ist toll, wenn Öffentlich-Rechtliche das machen. Und das macht auch Radio 1 sehr gut. Ne? Wir haben keinen Ü-Wagen. Das heißt, wenn uns das wichtig wäre, müssten wir da investieren und sagen, wir übertragen jetzt ein Konzert live. Das ist aber für uns gar nicht, zum Beispiel gar nicht die Prio. Ich denke auch, was ich mir noch wünschen würde von Radio 1 ist, einfach mutig, sich möglichst ein bisschen auch unabhängig von der Quote zu machen, wenn das geht. Weil ich auch denke, dass für uns ist das nicht ganz unwichtig, um überhaupt Geld zu verdienen im öffentlich-rechtlichen System und das Radio 1 auch nicht frei. Ist die Quote einfach immer ein Beleg dafür, ob man einen guten Job gemacht hat. Und wenn man aber weiß, wie sie zustande kommt mit Anrufen auf den Festnetzen, und das zunehmend jetzt mittlerweile schon Drittel, sagen wir mal, der 30-Jährigen gar keinen Festnetzanschluss mehr hat, kann die Quote kein Qualitätsmerkmal besiegeln. Das heißt, eben auch Plattform sein, Kontext zu schaffen und sich da vielleicht auch ein Stückchen weit wieder ein bisschen zu internationalisieren. Das fehlt mir bei Radio 1. In der globalen Welt eben auch ein bisschen mehr über den Tellerrand rauszukommen.
Flux FM, die Alternative im Radio.
Ich glaube, es ist Zeit für
Radio 1. Morning goes out the rain falls down on the Musik. I'm singing for another girl.
Mona Rübsam von Flux FM und es ist natürlich klar, dass ich auch noch unseren aktuellen Chefredakteur gefragt habe, Robert Skupin, der seinerzeit bei der Stundenuhrbastelei auch vom Medienmagazin 1997 vor 15 Jahren mit dabei war. Aber ob der Sprung vom Programmmacher und Programmausdenker zum Chef problemlos war?
Ich habe mich ja häufig gefragt, auch immer wieder bei Radio 1, als ich noch nicht in der Verantwortung war, warum sind wir nicht viel mutiger und schneller in den Veränderungen? Und habe dann festgestellt, warum. Weil es eben einem auch nicht immer unbedingt gedankt wird am Anfang. Mittelfristig und langfristig, glaube ich, ist es richtig. Aber am Anfang macht man ja auch was kaputt. Und das vergisst man sehr schnell, wenn man so begeistert ist von dem Neuen dann auch. Ja. Also, und ich glaube, das habe ich tatsächlich unterschätzt, dass dass Hörer eben, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten auch gibt. Wann sich Dinge tatsächlich für jemanden vielleicht verbraucht haben, dass man auch das Loslassen, da braucht der eine oder andere länger, ist wie in der Trauerarbeit. Der eine ist nach einer Woche fertig, der andere nach 2 Jahren noch nicht mal. Und so gibt es eben auch hier ein unterschiedliches Tempo an der Stelle. Und wenn etwas beendet wird, dann ist immer noch die Frage, ist das Neue tatsächlich stärker und beherrscht eben die Hörer eben deutlicher. Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall dazugelernt. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen und nicht die falschen Schlüsse ziehen, nämlich nicht die da lauten, also sollte man nur noch ganz behutsam und fast gar nichts mehr ändern. Das, glaube ich, wäre auch gefährlich. Also ich glaube, manchmal muss auch wirklich die Säge raus.
Wie sieht die Säge aus zukünftig? Also ich will jetzt nicht die nächsten 15 Jahre prognostiziert haben, aber wie sieht die Säge in ein, zwei Jahren aus?
Also wo geht das Programm hin? Wie sieht die Säge in ein, zwei Jahren aus? Ich glaube, dass wir ein paar Zukunftsfragen beantworten müssen für Radio generell oder für das Medium. Also die Frage ist ja, oder Radio wird ja lange totgesagt, hat immer überlebt, ist jetzt gerade dabei, sogar das Fernsehen sozusagen wahrscheinlich zu überleben, dem es eigentlich erheblich schlechter geht, irgendwie, weil das Internet dem Fernsehen ganz anders zusetzt als dem Radio. Ich glaube, der Vorteil von Radio ist auch, dass es so über diese Hörerclubs so eine Art Social Media schon immer gab, auch im Radio. Das hilft dem Radio eben auch ungemein. Trotzdem müssen wir in Zukunft eben gucken, ob die Kommunikation mit den Hörern, sage ich mal, nicht auch doch deutlich modernisiert werden muss. Also früher war es nur Briefe, dann kam das Telefon hinzu, meinetwegen, und das Faxgerät, dann die E-Mail. Und jetzt, glaube ich, gibt es, sage ich mal, noch erheblich mehr Möglichkeiten, mit den Hörern in Verbindung zu treten. Und es gibt für mich, sage ich mal, gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk völlig neue Möglichkeiten, die Privaten gar nicht haben oder nicht nutzen müssen. Weil die müssen ständig was verkaufen. Wir müssen aber herausbekommen, was unsere Hörer eigentlich tatsächlich wollen und können, sage ich mal, das möglicherweise ganz anders ausloten. Und das ist natürlich extrem toll und ermöglicht uns, glaube ich, für die Zukunft unglaublich viele Möglichkeiten.
Das ist sehr thesenartig. Gibt es schon was Konkretes, woran man das vielleicht als Hörer festmachen kann, wie sich sowas im Radio dann anhört?
Also das geht wäre zum Beispiel irgendwie etwas, was wir tatsächlich mit hier den Kollegen Sven und Daniel auch planen, irgendwie jetzt mal bei Facebook. Die haben ein Konzept geschrieben für eine Zukunftssendung. Und ich habe gesagt, dann lasst uns doch diese Zukunftssendung auch, sage ich mal, mit einem zukünftigen Medium sozusagen erstmal testen. Und wir führen die nicht einfach ein, sondern strahlen es dann im Netz oder auch bei Facebook eben aus und sprechen dann und diskutieren dann mit den Hörern darüber, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden, um herauszubekommen, erstens, brauchen wir so eine Sendung? Was glauben die Hörer? Wenn sie der Meinung sind, wir brauchen wir sie so? Oder welche Vorschläge haben sie an der Stelle? Und so, dass wir so eine Art Labor da eben auch haben. Und das Ganze lässt sich meiner Ansicht nach natürlich auch noch weiterentwickeln. Ohne dass ich jetzt sagen will, dass Hörer in Zukunft auch noch die eigenen Formate entwickeln müssen und möglicherweise auch redaktionell bestücken. Das nicht. Aber ich glaube, dass dieser Prozess spannend wird. Der ist ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch nicht nur bezogen auf ein Format oder auf ein Programm spannend, sondern theoretisch könnte man ja hingehen, das mal zu Ende gedacht, dass auch die unter dem Stichwort Partizipation, Mitbestimmung, man Erhebliches irgendwie über die neuen Medien eben auch abwickeln könnte. Also jetzt weiß man ja selber, dass letztendlich auch die Vertretungsgeschichten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf eine ganz andere Art und Weise organisiert werden. Auch die kann ja in Zukunft möglicherweise mal anders organisiert werden.
Es riecht nach einem neuen Claim, also nicht mehr Radio für Erwachsene, sondern Radio als Labor gefällt mir.
Naja, aber ich meine, das ist doch eigentlich auch die Aufgabe von einem Medium, sich auch immer weiterzuentwickeln, sonst wird es irgendwann aussterben oder untergehen. Und Radio hat eben den ganz großen Vorteil, dass der gesamte Bereich des Internets sehr optisch ist und wir eben akustisch arbeiten. Und das heißt, die Bilder im Kopf entstehen. Das ist meiner Ansicht nach irgendwie gerade unsere Überlebenschance. Und die gibt uns die Chancen vor. Deshalb hören die Leute uns in der Wohnung, wenn sie unterwegs sind, weil sie können nicht ständig auf was gucken oder wenn sie im Auto unterwegs sind, weil sie müssen sich dann auf den Verkehr konzentrieren oder weil es auch entspannend sein kann, die Augen mal einfach zuzumachen und sich auf etwas einzulassen. Und ich glaube, da müssen wir eben schauen, wie wir das aber eben auch mit den neuen Möglichkeiten eben verschränken können. Und dann bleibt es auch spannend in der Zukunft.
Radio 1. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen.
Die Schlagzeilen der Nachrichten um 19 Uhr mit Jan Vesper. Schäuble gegen Nachverhandlungen bei Steuerabkommen. Lange Nacht der Museen in Berlin beginnt. Und das Wetter. Abends meist sonnig, nachts trocken bis 14 Grad in der Nacht. Und morgen dann einzelne Schauer bis 23 Grad. Und bevor Anja Kaspari tatsächlich hier die Lange Nacht der Museen ins Radio transportiert, möchte ich noch die letzte Minute vom Medienmagazin Helmut Lehnert geben, der seine Vorstellung vom Radio der Zukunft Ihnen nochmal preisgibt.
Also ich glaube, dass alles, was neu entsteht, die Wurzel in der Vergangenheit hat. Insofern ist alles, was neu ist und was als Innovation verkauft wird, fußt auf Dingen, die bereits da sind. Es ist gut, wenn man sich an die Vergangenheit erinnert, weil man dann weiß, was Radio für eine Funktion hat, wenn es um Radio geht. Und wenn man das vergisst und zu sehr auf die neue Technik setzt und auf irgendwelche formalen Dinge setzt, die jetzt gerade in sind oder die im Trend sind, dann verlässt man eigentlich sein Produkt, was man machen will. Und Radio ist eben halt ein ganz klar definiertes Medium. Und da können Sie drin moderieren, Sie können Reportagen machen, Sie können Kommentare machen, Sie können Geschichten erzählen und. Was anderes geht in diesem Programm nicht. Und wenn Sie Radio machen wollen, dann müssen Sie das tun. Wenn Sie es nicht tun, machen Sie kein Radio. Ganz einfach. Radio 1.
Wie angekündigt, nun der fortgesetzte Rundgang im Deutschen Technikmuseum mit Josef Hoppe. Allerdings bereinigt natürlich, reduziert um den Teil, den Sie bereits vorhin schon gehört haben. Und anschließend noch die Inforadio-Fassung des Medienmagazins, 14 Minuten und 17 Sekunden lang, die kompakt komprimierte Form des Radio 1 Geburtstages. Für die Inforadio-Hörer mehr eine kompakte Darstellung der Radiosituation in den 90er Jahren. Doch zuerst ab ins Technikmuseum. Wenn man in der Eingangshalle hochgeht, gleich die Treppe und dann links durch, dann kommen wir in einen kleinen Bereich. Das ist überschrieben mit Telegrafie. Sind wir hier an den Anfängen der Nachrichtentechnik?
Ja, damit hat im Grunde genommen das, was man als modernere Nachrichtentechnik bezeichnet hat, begonnen. Also der Versuch, mit Hilfe von Elektrizität zumindest Zeichen zu übertragen. Nicht Sprache oder Bilder, aber Zeichen. Und damit die hohe Geschwindigkeit von Elektronen in Leitungen dazu auszunutzen, ganz rasch und ganz schnell miteinander kommunizieren zu können. Das war Telegrafie.
Da fällt einem sofort Morse ein, natürlich, sagen wir Morse, aber es fällt einem auch Edison ein, der später als Telegrafenmensch auch die Telegrafen verbessert hat, womit er dann mehrere Telegramme gleichzeitig abschicken konnte. Was sehen wir hier genau? Was sind das für Exponate? Woher stammen die und warum sind die noch so gut erhalten?
Na, das sind Telegrafenapparate, die wir in den letzten Jahrzehnten zusammengetragen haben. Es gab eine solche Sammlung überhaupt gar nicht hier im Hause. Anders als in anderen Sammlungsbereichen musste das alles erst aufgebaut werden. Und das sind früher Eisenbahntelegrafen zum Beispiel. Man muss wissen, dass die Telegrafie immer eng mit der Eisenbahn verkoppelt war. Frühe Versuchstelegrafen, wir haben auch ein Modell hier, mit dem man den Vorläufer der elektrischen Telegrafie, die optische Telegrafie, ganz berühmtes Projekt der preußischen Staatsverwaltung, so ein bisschen nachvollziehen kann und so einiges noch an drumherum, Telegrafenkabel, Codebücher und alles, was eben zu diesem im Grunde genommen immer noch stark unterbelichteten Zeitalter der Telegrafie gehört.
Dann haben wir den Original Morseklang natürlich nicht, weil die Geräte nicht in Betrieb sind, aber man kann... Oh. Das ist zumindest der Hebel und es hat geklingelt. Was bedeutete das?
Ja, also wir haben hier so eine kleine Schaltung realisiert, um mal deutlich zu machen, wie denn das funktioniert. Es gibt ja auch ein Telegrafenalphabet, das hier aufgehängt ist. Also man kann mal gucken, ob man das denn dann hinkriegt mit diesem Morsecode
zu telegrafieren. Na, SOS kriegt man vielleicht noch, ne? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz.
Genau, kriegt man vielleicht gerade noch hin. Und normalerweise wird das eben auf diese Papierstreifen übertragen, die man ja auch an den Apparaten sieht. Das wäre viel zu aufwendig, das zu unterhalten, weil dann die Tinte immer erneuert werden muss und so weiter. Und deswegen haben wir hier ein Klingelsignal dazwischen geschaltet, das sozusagen das Signal wiedergibt.
Aber wir sprechen hier schon vom 19. Jahrhundert, als Radio noch vielleicht nur im Kopf als Idee vorhanden war. Aber es bedurfte der Telegrafie, um später auch mit Hertzschenwellen Radio zu machen, als Vorläufer, wenn man so will, um überhaupt die Gedanken zu materialisieren, um zu sagen, wir wollen auch irgendwann mal Stimme übertragen. Und wenn wir hier so weitergehen, dann sehen wir natürlich, wichtig auch für die Rundfunkentwicklung war die Erfindung des Telefons überhaupt und natürlich die klassischen Apparate, wie man sie noch aus uralten Filmen kennt, wo man so in so eine Sprechmuschel hineinrufen muss und der Hörapparat getrennt vom eigentlichen Sprechapparat aufbewahrt wurde, natürlich dann in der Halterung zusammen. Aber das sind so auch Sachen, die man von Lassie kennt, diesem Hund aus den 40er, 50er Jahren, die dann auch noch in den 60er Jahren im Fernsehen zu sehen waren. Woher haben Sie diese ganzen Sachen?
Auch in den letzten 25 Jahren zusammengetragen, zum Teil gekauft, zum Teil durch Übernahme von Sammlungen gewonnen, zum Teil gestiftet bekommen. Ganz unterschiedlich. Jedes Objekt hat da seine ganz eigene Geschichte. Und tatsächlich für die frühe Geschichte des Rundfunks, des Radios, war das Telefon extrem wichtig, weil mit dem Telefon zum ersten Mal es gelungen war, dieses sehr komplexe Sprachsignal, das Tonsignal, in ein elektrisches Signal zu überführen. Also ein 0-1-Signal elektrisch darzustellen, das ist gar nicht so besonders schwierig. Aber ein Sprachsignal oder Musik, also ein Signal, das aus sehr, sehr unterschiedlichen Komponenten besteht, in ein elektrisches Signal zu überführen und dann auch wieder sozusagen zu dekodieren und wieder hörbar zu machen, das war eine lange Zeit unüberwindbar erscheinende Aufgabe. Und das Telefon hat zum ersten Mal diesen Durchbruch geschafft. Und damit war dann auch ja, vielleicht schon eher der Gedanke naheliegend zu sagen, na, wenn wir das jetzt über Draht können, kann man das jetzt vielleicht auch nicht ohne Draht machen, was der Rundfunk ja dann gemacht hat.
Können Sie bestätigen, dass der erste Satz gewesen sein soll, ein Pferd frisst keinen Gurkensalat?
Das kann, glaube ich, keiner so richtig bestätigen, jedenfalls nach strengen historischen Regeln. Das ist so eine Legende meines Erachtens, die sich im Nachhinein rund um den deutschen Erfinder Philipp Reis herausgebildet hat, der tatsächlich auch seine Rolle in der Entwicklungsgeschichte des Telefons gespielt hat, aber nicht der wirklich maßgebliche Erfinder war. Das war Alexander Graham Bell.
Oh, was war das? Achso, das war ein klassisches Handy von einem Besucher. So klingen die heute. Man kann natürlich auch noch alte Geräte sehen, Telefone, aber vielleicht gehen wir doch mal rüber zur Rundfunktechnik. Hier steht ein Sender aus dem Jahre 1949 vom RIAS. Wenn man Sender sagt, meinte man eigentlich eher das Programm, aber der klassische Sender ist natürlich ein technisches Gerät, das dazu da war, die Sprache so weit zu verstärken, dass sie erstmal durch die Luft ging und dann wieder beim Empfänger ankam. Was sehen wir hier? Das ist ein ziemliches Ungetüm mit Hochspannungszeichen versehen.
Ja, also tatsächlich sind diese sogenannten Sender in offener Bauweise ziemlich komplexe Gebilde, die bestehen aus ganz viel Kupfer, aus Glas, aus Keramik, aus unterschiedlichen Leitungen, aus großen Platten, aus Spulen, ist das alles ziemlich kunstfertig zusammengestellt und dient eben vor allen Dingen dazu, in erster Linie dazu, eine hohe Spannung, eine hohe Leistung, die sozusagen an der Antenne anliegt, mit der schwachen Leistung, die aus dem Rundfunkstudio herauskommt, so zu verbinden, dass die hohe Leistung beeinflusst wird durch das eigentliche Rundfunksignal, also Musik, Sprache, was immer der Rundfunk produziert, und dann durch eine geeignete Schaltung am Rundfunkempfänger im Radio das Ganze auch wieder hörbar zu machen. Dieser Sender hat nun mal auch noch eine ganz besondere Geschichte, weil er 1949 als erster Sender im sogenannten freien westlichen Teil von Berlin errichtet wurde. Rundfunk zu machen war bis dahin ausschließlich eine Angelegenheit der sowjetischen Besatzungsarmee. Und das fand man zunehmend bei den westlichen Alliierten wie auch in der Bevölkerung Westberlins nicht mehr so ganz lustig. Das war also der erste Sender, mit dem dann Westberlin sozusagen eine eigene Rundfunkstation hatte.
Dazu muss man sagen, den RIAS gab es als DIAS, als Drahtfunk, ohne Sender eben. Und dann hatte man sich entschlossen, aber weil der Berliner Rundfunk total unter russischer Kontrolle war, obwohl man es ja eigentlich ursprünglich gar nicht so dachte, dann tatsächlich den Rundfunk im amerikanischen Sektor aufzumachen. Aber nochmal zu dem Sender als solchen, der passt ja in ein normales Wohnzimmer heute locker rein. Welche Leistung hatte der?
Der hatte 20 Kilowatt. Damit war eine Leistung gegeben, mit der man ganz Berlin und auch die Umgebung von Berlin noch ganz gut versorgen konnte.
Also ein Blickfang auf jeden Fall in Ihrer Ausstellung. Wir müssen mal ein bisschen zügig durch und konzentrieren uns auf weitere Exponate, die mit der Rundfunk-, Empfangs- und Sendetechnik zu tun haben. Ich sehe hier viele klassische Röhren, also Röhren im eigentlichen Sinne, wie sie früher auch in Rundfunkempfängern verbaut wurden, größer und kleiner. Das kennt man eigentlich gar nicht mehr. Heute ist noch nicht mal mehr der Transistor ein gängiges Bauteil, also in Einzelbauweise. Das sind natürlich Sachen, die lernte ich noch in der Schule, wie eine Kathodenstrahlröhre funktioniert und warum man sozusagen früher auch ein extra Modul hatte, um die Kathoden anzuheizen. Aber was gibt's hier vielleicht Interessantes zu entdecken?
Also etwas unscheinbar, weil es rechts hinten in der Ecke steht, die Liebenröhre. Die Liebenröhre ist sozusagen der Urtyp aller modernen Röhren, konnte im Grunde genommen auch nur verstärken. Aber damit war es zum ersten Mal gelungen, mit dieser hochmodernen Elektronentechnologie, die ja Röhrentechnologie eigentlich schon ist, im Bereich der Rundfunktechnik oder der Funktechnik eine ziemlich erhebliche Verstärkungsleistung zu erreichen. Alle anderen Röhren, die man hier auch noch in der Vitrine sieht, dienen wiederum sehr speziellen Zwecken. Das sind Senderöhren, das sind Verstärkerröhren, das sind Filter, das sind Röhren, die so zu typischen Empfangsschaltungen in Radios gehören und so weiter. Also Es gibt und gab unglaublich viele verschiedene Röhrentypen, gibt Handbücher dazu. Um sich den Zweck so ein bisschen zu verdeutlichen, kann man sagen, im Grunde haben die Röhren das gemacht, was die Chips heute in den Computern machen. Die können auch eben sehr, sehr viel. Röhren mussten dazu aber eben auch unterschiedliche Formen, unterschiedliche Ausbildung haben. Und einen kleinen Teil der riesigen Vielfalt von Elektronenröhren, die früher in allen Radios drin waren, in allen Fernsehern drin waren, in den frühen Rechnern drin waren, eine kleine Auswahl davon kann man hier bei uns sehen.
Gehen wir mal weiter in diese Abteilung, die jetzt Exponate zeigt, die ich noch nie gesehen habe. Das sind also dicke Kästen. Ach so, das könnte ein Drehkondensator sein, mit lauter kleinen Scheiben drin.
Genau. Also was man hier sieht, ist ein kleiner Teil einer Sammlung, die wir haben und die ausgesprochen wertvoll ist. Auch, glaube ich, schon von der Qualität her ziemlich einzigartig in Deutschland. Nämlich Geräte der allerersten Zeit der Funktechnik von ja, so 1910 an bis in die Zeit, wo dann eben der Rundfunk begann. Eine kleine Auswahl sieht man hier. Das sind Spezialempfänger, Spezialsender, die für die Schifffahrt, die für das Heer, die für das gerade damals auch beginnende Flugwesen konzipiert worden sind. Also schon sehr spezielle Apparaturen für spezielle Anwendungen. Aber für den Nicht-Fachmann im Grunde genommen vollkommen unzugänglich, deren Innenleben tatsächlich auch den Wissenschaftlern damals oft genug noch in der Funktionsweise nicht so richtig verständlich war. Man hat damals eben noch sehr viel experimentiert. Aber große Phase, Erster Weltkrieg, da sieht man auch ein paar Bilder da oben. Das war der Durchbruch der Funktechnik sowohl auf deutscher Seite wie auf österreichischer Seite wie auf der Seite aller anderen Kriegsteilnehmer. Und genau aus dieser Phase vor und nach dem Ersten Weltkrieg stammen alle diese Apparate und sind sehr selten.
Da merkt man wieder, die Militärtechnik war auch schon damals Treiber der Technik. Der Deutsche Unterhaltungsrundfunk ist ja erst 1923 offiziell ans Netz gegangen, obwohl es schon Versuche in Eberswalde gab. Man denkt immer, Königs Wusterhausen, damals mit einem Holzsendemast, habe ich irgendwo gelesen, bereits auch schon vor dem Ersten Weltkrieg. Nehmen wir doch mal ganz schnell noch die letzten Exponate kurz in der Übersicht mit. Das, was eben noch auf dem Gemälde in dem einen Raum war, nämlich das, was ich sagte, sieht aus wie eine Kanone, steht tatsächlich jetzt hier. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Spitzname der Techniker, weil diese Fernsehkamera aus den frühen Anfängen des elektronischen Fernsehens tatsächlich überdimensional groß waren und dann doch eher erinnerten an Flakgeschütze.
Ja, besonders wenn die noch mit einem Zoom-Objektiv verkoppelt waren, wie das hier der Fall ist. Also das war das erste Zoom-Objektiv, was überhaupt für Fernsehkameras lieferbar war. Und diese Verbindung von Kameraoptik und elektronischer Umwandlung des Bildes, das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis das ja ein handelbares Format erreicht hat. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Man kauft sich eine HD-Kamera und die hat einen 20-fach Zoom drin. So ein Zoom aus den frühen 50er Jahren, der hat noch einen Meter Länge und wiegt ungefähr 100 Kilo. Also den kann man so ohne weiteres gar nicht alleine bewegen.
Was gängig waren tatsächlich so eine Art Revolver, so eine Wechselobjektive, genau, die dann immer vorgeschaltet wurden und dann fest angeschlossen waren und eher die Kamera sich bewegte. Das sieht man gelegentlich auch noch bei wirklich alten Filmen, dass da das Zoom-Objektiv noch nicht verbreitet war. Das ist dann erst eine spätere Erfindung. Gehen wir weiter?
Ja, wir haben hier ein Fernsehstudio aus dieser frühen Zeit tatsächlich aufgebaut und man erkennt eben nicht nur die Kamera und hier so einen kleinen Sprecherplatz, der übrigens der Nachbau des ersten Sprecherplatzes der Berliner Abendschau ist, sondern man erkennt auch eine Vielzahl von Schränken mit Instrumenten und Anzeigen und Drehschaltern und Knöpfen und ich weiß nicht was. Tatsächlich ist es so, dass die eigentliche Elektronik zu den Kameras gar nicht in den Kameras selbst, sondern in diesen 1,60 Meter, 1,80 Meter großen Schränken untergebracht war. Das heißt, Fernsehen zu machen bedeutet, da stand ein Mann an der Kamera, der hat so seinen Bildausschnitt festgelegt. Es gab aber auch noch einen Operator, der möglicherweise die Objektivwechsel oder Schärfeneinstellung oder so vorgenommen hat. Und es gab noch den Bildingenieur, der an der peripheren Elektronik saß und das Signal ausgepegelt hat und die elektronischen Funktionen der Kamera überwacht hat. Also eine verdammt aufwendige Geschichte. Und damit war eben Fernsehen damals auch tatsächlich noch ein hochkomplizierter und viele unterschiedliche Qualifikationen erfordernder Betrieb. Und ein bisschen was von diesem ja technologisch doch noch sehr, sehr anspruchsvollen Geschäft des Fernsehmachens kann man in diesem alten Studio, das übrigens großenteils mit SFB-Geräten ausgestattet ist, wiederfinden.
Diese ständige Ausstellung macht ein bisschen ehrfürchtig vor
dem Gebrauch der heutigen Technik, weil man dann jetzt hier tatsächlich mitbekommt, was alles davor an Innovation, an Ingenieurskunst nötig war, bis hin ja eigentlich der Tatsache, dass man Fernsehen zuerst mechanisch abtastete und irgendwann 1931 präsentiert von Professor Manfred von Ardenne elektronisch sendete. Und genau dieses Experiment, was er damals vorstellte in der Funkausstellung, haben Sie hier rekonstruieren, aufbauen können. Was kann man sehen?
Also tatsächlich ist es nicht das Experiment, das er damals bei der Funkausstellung gezeigt hat, sondern das ist im Grunde genommen der Nachbau des Experimentes, das er im Dezember, glaube ich, 1930 in seiner Wohnung präsentiert hat. Geht also noch ein bisschen weiter zurück. Also es ist sozusagen der Urtyp der ersten Darstellung einer vollelektronischen Abtastung und Wiedergabe eines Bildes. Links davon sieht man einen Apparat, der auch sehr skurril anmutet, der hat so eine komische Scheibe, wenn man genau hinguckt, sind da Löcher drin. Das ist sozusagen der Urtyp des mechanischen Bildwiedergabegerätes.
Oder bekannt als NIPCO-Scheibe.
NIPCO-Scheibe, genau, hier eingebaut in ein Televisorgerät. Also das war lange Zeit die einzige Option, schien es, mit der man Bilder wiedergeben konnte. Und Ardenne hat halt gezeigt, nein, es geht tatsächlich auch mit umgewandelten Kathodenstrahlröhren. Und dieses Experiment hat der Fernsehentwicklung in Deutschland einen ganz, ganz immensen Auftrieb gegeben. Und weil es eben so ein Schlüsselmoment war, hat Ardenne noch zu DDR-Zeiten dieses Urexperiment nachgebaut. Die Originalapparate standen großenteils gar nicht mehr zur Verfügung. Und mit einer ganz eigenen Geschichte im Hintergrund ist dieses Experiment jetzt bei uns zu sehen. Der Beginn des elektronischen Zeitalters in Deutschland ist so auf das Jahr 1930 ungefähr zu terminieren. Damals allerdings wirklich noch aller frühestes Versuchsstadium. Wenn man jetzt seinen Blick nach rechts findet, dann steht man schon vor einem Modell eines Studios, das einem sehr, sehr modern vorkommt. Das war gerade 8 Jahre später. Da hatte man es schon geschafft, sehr kompakte Kameras zu fabrizieren. Man hatte geschafft, eine Studioszenerie aufzubauen, in der sich tatsächlich auch schon relativ anspruchsvolles Live-Fernsehen mit Szenenwechseln und so weiter machen ließ. Man hatte Begleitstudioräume, in denen Tonsignale zugespielt werden konnten, in denen auch Aufzeichnungen gemacht werden konnten. Man hat nämlich damals erst auf Film aufgezeichnet. Man konnte aber auch zuspielen von Film. Videomaterial im Sinne von Magnetband gab es natürlich noch nicht. Also da hat der Film immer den Speicher, das Trägermedium abgegeben. Und dieses komplexe Gebilde tatsächlich ist nur 8 Jahre nach diesem Urexperiment bereits hier in Berlin funktionsfähig an den Start gegangen. Übrigens schräg gegenüber vom Hauptgebäude des RBB. Auch am Theodor-Heuss-Platz, in dem Gebäude, in dem dann später die FFB lange ihren Sitz gehabt hat.
Soweit der kleine Rundgang durch die Abteilung Nachrichtentechnik des Deutschen Technikmuseums mit Josef Hoppe. Und nun die kompakt komprimierte Fassung des Medienmagazins in der Ausgabe vom 26. August 2012 beim Inforadio.
Infonacht.
Zum Medienmagazin in der ARD Infonacht begrüßt Sie Jörg Wagner. Heute mit einer Spezialausgabe, denn 2 Radiogeburtstage ballen sich. Das Inforadio wird 17 und Radio 1 15.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So war mir Gott helfe.
Die Krise in Kuba ist die gefährlichste Bedrohung des Weltfriedens seit 1945.
Bald will Ihr Radio nur noch eins. Radio 1. Ab 27.08. auf dieser Frequenz.
Radio Brandenburg. Nachrichten.
Falls Sie jetzt etwas irritiert sind, so kann ich Ihnen für die nächste Viertelstunde weiteres und anderes Radio im Radio ankündigen. Denn das vor 15 Jahren am 27. August 1997, das heute zur RBB-Flotte gehörende Radio 1 auf Sendung ging, ist nicht als singuläres Ereignis zu verstehen. Man muss es als Folge auch dieses Programms, das Sie gerade hören, begreifen, das wiederum auf den Erfahrungen fußt, die die ehemals zwei Landesrundfunkanstalten von Berlin und Brandenburg, Senderfreies Berlin und Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, sammelten, als sie bei der jugendlichen Zielgruppe ihre Ressourcen bündelten, obwohl es eigentlich ein viel beliebteres Jugendradio gab. Das geriet jedoch in die Fronten der Medienpolitik vor 20 Jahren. Aber Gemach, wagen Sie mit mir den Rücksturz in die aufregende Vergangenheit, als Sender starben, geboren wurden, um gleich wieder mit anderen zu fusionieren.
Endgültiges Aus für DT64 in Mecklenburg-Vorpommern. Der Landesrundfunkausschuss wird dem NDR nicht empfehlen, Jugendradio auf der bis Mai freien Frequenz der Rostocker Ferienwelle auszustrahlen. Fortgesetzt wurden in Schwerin und Rostock die Demonstrationen für DT64.
Berlin, SFB und ORB vereinbaren gemeinsames Jugendhörfunkprogramm. Sendebeginn ist der 27. Januar auf der Berliner Frequenz 102,6 MHz. Mit der heute getroffenen Entscheidung wird DT64 künftig in Berlin und Brandenburg nicht mehr zu empfangen sein. Mit mehreren Besetzungsaktionen hatten Anhänger von Jugendradio zum Jahresende eine befristete Fortführung von DT in Berlin-Brandenburg erzwungen.
Rockradio Brandenburg besteht fast ausschließlich aus Ex-DT64-Machern. Mit dem Vorhaben angetreten, ein völlig neues, eigenständiges Radio zu machen, gingen die Kollegen in die Politikfalle. Denn ausgerechnet die Kooperation zwischen dem SFB Radio for You und dem Rockradio B soll zum ersten kläglichen Prüfstein für das Zusammenwachsen von Berlin und Brandenburg werden.
Ihre Sendung ist zu Ende.
Günther von Lojewski, ihr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum letzten Sendetag von Radio for You möchte ich mich bei Ihnen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Festangestellten und den Freien, sehr herzlich für Ihre besondere Leistung bedanken. Fast 3 Jahre lang haben Sie unter nicht immer leichten Bedingungen, wie war, ein Programm gemacht, das Anerkennung, Lob und Preise bekommen hat.
Es wird gemunkelt, es liegt am Geld, aber sonst heißt es doch immer, was kostet die Welt? For You ist der letzte Sender, den wir noch haben. Sollen wir etwa diesen Scheiß-Dudelfunk ertragen? Aber nicht mit uns, dann lieber Fritz.
Also ich kann nur sagen, Fritz ist da. Guten Morgen allerseits da draußen in Brandenburg und Berlin.
Die Radio Fritz.
Es ist 8:12 und Sie hören das Inforadio. Im Augenblick hören Sie es noch im Probebetrieb. Ab Montag geht es dann hier richtig los.
Inforadio.
Sie hören eine Testsendung von Inforadio, dem neuen Gemeinschaftsprogramm des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg und des Senders Freies Berlin. Inforadio. Alle 20 Minuten Nachrichten, Wetter, Verkehr. Und dazu große und kleine Politik, die Metropole und das Land, Wirtschaft, Kultur, Sport und Lifestyle. 24 Stunden Wort. Ohne Musik. Information pur. Rund um die Welt, rund um die Uhr. Überall in Berlin und Brandenburg.
Wir machen Nachrichten interessant. Inforadio.
Ab kommenden Montag, 6 Uhr.
Erster und einziger ORB-Intendant Hans-Jürgen Rosenbauer.
Mir gefällt, dass es Inforadio überhaupt gibt, denn wenn wir damals nicht als ORB mit relativ viel Geld dem SFB unter die Arme gegriffen hätten, dann wäre Inforadio für Berlin und Brandenburg heute aus Leipzig.
MABB-Direktor Hans Hege.
Zunächst sind wir sehr froh, dass dieses Kind heute noch lebt und sich so gut entwickelt hat. Dass wir in einer Aufbauphase in Berlin-Brandenburg es geschafft haben, mit der Zusammenarbeit von ORB und SFB, die ja damals gar nicht selbstverständlich war, heute im RBB selbstverständlich ist, die aus mit unseren Mitteln zu fördern. Und es hat sich gezeigt, dass dieses Radio seine Bedeutung hat.
Am 28. August 1995, also vor 17 Jahren, war das ORB-SFB-Inforadio also auf Sendung. Nachdem das private Programm Info 101 mangels ausreichender Gewinnmarge aufgeben musste und eine Lücke in die Nachrichtenversorgung riss,
Die Medienneuordnung war atemberaubend. Hatte man sich jahrzehntelang darauf verlassen können, wie beim Blick in den Sternenhimmel, dass sich im Radioäther nichts verändert, verlor man in den 90ern leicht den Überblick. Während die Zeichen beim ORB-SFB-Radio auf Kooperation standen, scheiterte 1996 eine politische Fusion.
Die Nachricht des Tages lautet heute, die geplante Länderfusion Berlin-Brandenburg ist gescheitert.
Es würde zu berücksichtigen sein, dass die Veränderungen der letzten Jahre ein Ruhebedürfnis ausgelöst haben.
Dass Sie ein starkes Ruhebedürfnis jetzt hatten, dass Sie sagten, wir haben so viele Veränderungen gehabt in den letzten Jahren, nun wollen wir nicht schon wieder eine neue Veränderung haben.
Dort, wo die Veränderungen am wenigsten bisher verarbeitet worden sind, am stärksten gewesen sind, dass dort auch das Ruhebedürfnis und die Vorbehalte gegen nun wieder neue Veränderungen sehr stark ist.
Insgesamt bin ich sehr stolz, zufrieden, dass es hier ein klares Votum gibt für die Bereitschaft, Verkrustung aufzubrechen, und das ist die richtige Botschaft aus der Bundeshauptstadt.
Es doch in Zeichen gesetzt werden für die Bereitschaft, Verkrustung zu überwinden.
Zunächst einmal bin ich sehr froh, dass die Bundeshauptstadt insgesamt bei dieser Abstimmung ihre Fähigkeit bewiesen hat, Verkrustung
zunächst
zu überwinden.
Zunächst bin ich den Berlinerinnen und Berlinern sehr dankbar, dass sie die Bereitschaft bekundet haben, Verkrustungen aufzubrechen. Und das ist ja
sehr
wichtig.
Ich bin sehr stolz, dass das Ergebnis deutlich macht, die Berliner sind bereit und in der Lage, Verkrustung aufzubrechen.
Aber auch bei der Fusion von ORB und SFB ging es nicht voran. Da zeigten sich die Berliner Verkrustungen noch sehr ausgeprägt. Die beiden Senderintendanten Günther von Lojewski und Hans-Jürgen Rosenbauer ließen sich nicht beirren und Radio 1 wurde geboren. Am Anfang war das synthetische Wort.
Hier ist der Hauptsenderechner von Radio 1.
Gespeist mit Energie von
Radio B2. Radio Brandenburg.
Die Möglichkeit zu sagen, wir machen gutes Radio.
Helmut Lehnert, Radio 1 Chefredakteur bis 2005.
Gleichzeitig auch erfolgreiches Radio und gleichzeitig modernes Radio. Diese Chance besteht jetzt durch diese Kooperation zwischen SFB und ORB.
Um 8:01 hören Sie hier Radio 1.
Achtung, Achtung, hier spricht Potsdam.
5, 4, 3, 2, was kommt dann? 1.
8:01. Das Morgenmagazin auf Radio 1.
Also die Rolling Stones gehören zu der Musikfarbe. Das ist eine Band, die in den letzten 40 Jahren zu den wichtigsten Bands überhaupt gehört hat. Und wir haben aber nicht mit den Stones begonnen, weil das unbedingt die Musikfarbe repräsentiert, sondern weil das einfach ein guter Titel ist für einen Programmstart.
Herr von Lojewski, meine kurze Assoziationskette. Was fällt Ihnen ein? Welche Stichworte fallen Ihnen ein zum Titel Radio 1?
Aus 2 Mach 1.
Herr Rosenbauer, eine Fachfrage. Ich hoffe, Sie sind guter Dinge und meinen auch, dass man auf den Radiomarkt noch 1 draufsetzen kann.
Ja, man kann auf den Radiomarkt vor allen Dingen 1 draufsetzen, was ich mir von diesem Programm wünsche. Ich wünsche mir guten kritischen Journalismus von diesem Radio und gute und sehr differenzierte Musik. Das fällt mir so ein.
Für Radio 1 stehen zum Beispiel Oasis.
Peter Razzun, seit Beginn Radio 1 Musikchef.
Anna Sheryl Crow oder auch die Rolling Stones.
The Stones Complete. Die Geschichte der größten Rock'n'Roll-Band aller Zeiten.
Wir werden in Deutschland mal dafür kämpfen, dass endlich Pop- und Rockmusik, die uns seit 40 Jahren begleitet, in den Stand der Kultur erheben.
Es gibt nur einen Gewinner in dieser ganzen Kooperationsvereinbarung, und das sind die Hörer und Hörerinnen in Brandenburg und Berlin.
Es bringt für den SFB wie auch für den ORB einen beachtlichen finanziellen Synergieeffekt. Es dokumentiert die Entschlossenheit beider Landesrundfunkanstalten, gerade in dieser schwierigen Zeit die Konkurrenz mit den kommerziellen Programmen aufzunehmen und sie zu bestehen.
Ich glaube, dass wir in der Tat beispielhaft hier eine Bündelung von Kräften erreicht haben.
Es ist auch eine Antwort auf die Sandkastenspiele eines apokalyptischen Reiters, der mit einigen anderen ARD-Anstalten am liebsten das ganze öffentlich-rechtliche System reformieren will. Riders on the Storm.
Ihr Radio will nur noch eins. Radio 1. Von ORB und SFB.
Und es klingt auch genauso, dass man denkt, wow, davon möchte ich mehr hören.
Ex-Radio 1-Chef Helmut Lehnert mit dem Blick aus 15-jähriger Distanz.
Der SFB wusste, dass er aus eigener Kraft nicht reformierbar ist. Er hatte mehrmals versucht, Reformen bei B2 zu machen und die sind alle in die Hose gegangen, alle schief gegangen. Und er hatte gesehen, dass die Zusammenlegung von Rockradio B mit Teilen auch ja von DT64 und von Radio 4U gut funktioniert hatte. Und Rosenbauer war immer jemand, der, glaube ich, neue Dinge in Angriff nehmen wollte und sich natürlich auch als ORB profilieren wollte und hat ja auch sehr darauf gepocht, dass Radio 1 als auch Fritz unter der Leitung von ORB an den Start geht. Da aber gleichzeitig natürlich eine gewisse Distanz zu Fritz da sein musste und da auch ein vollkommen anderes Programmangebot her musste, weil auch diejenigen, die dieses Programm machen mussten, eben aus zwei auch sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen kamen, nämlich ein Kulturprogramm und ein Unterhaltungs-Mainstream-Tagesbegleitprogramm. Da ging es gar nicht mal so sehr darum, jetzt ein Konzept zu entwickeln, sondern es ging eigentlich nur darum, zwei Teile zusammenzutun mit den Fähigkeiten der einzelnen Menschen, die bis dahin produziert hatten, die so zusammenzutun, dass ein neues Programm daraus erwuchs. Und da war klar, bei den Konstellationen, das konnte kein 0815-Formatprogramm sein, sondern das konnte nur, wenn man die Fähigkeiten der handelnden Personen ernst nehmen wollte, konnte das nur ein Programm sein, was einen hohen inhaltlichen und ästhetischen Anspruch hat.
Helmut Lehnert von 1997 bis 2005 Radio 1-Chef. Radio 1 war jedoch Teil eines Gesamtpaketes, zu dem noch Radio 3 mit dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Kultur gehörten.
Radio Kultur. Nachrichten.
ORB Radio 3.
Was für wahnwitzige Dinge, die da passiert sind. Also alleine Kulturprogramme, die dann aufgestellt wurden. Wer macht was, wie, ohne jede Einteilung auf eine Zielgruppe. Was nutzt wem, wie können wir uns aufstellen? Das war in dieser Zeit wirklich zum Teil dramatisch, dramatisch bescheuert. Man muss ehrlicherweise sagen, dass mit der Fusion die Hörfunkprogramme, glaube ich, einen ganz sinnvollen, ganz guten Weg gegangen sind. Die haben sich sortiert, die haben eine gewisse Autonomie gehabt. Sie haben auch miteinander ein bisschen konkurriert, zumindest an den Rändern. Also zum Beispiel Radio 1 und Fritz kann man ganz deutlich sagen. Ich glaube, das hat sie alles sortieren und schütteln müssen und ist dann zu einem ganz guten Ende gekommen.
Florian Barkhausen, Chefredakteur des ehemaligen SFB 1 und späteren 88.8 und von 2005 bis 2011 auch von Radio 1, da allerdings schon unter dem neuen Dach des RBB, der dann doch plötzlich politisch möglich wurde, als die CDU wegen des Bankenskandals aus der Regierungsverantwortung in Berlin ausschied.
Rudi, was gibt's on air? Kommen.
Peter, hör dir das an. ORB SFB wird RBB. Kommen.
Ich wiederhole.
Ab dem 1. Mai bitte bestätigen. ORB SFB wird RBB. Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ich buchstabiere Richard Bertha Bertha. Kommen.
Und so ist denn auch Stabilität und Verlässlichkeit auf den Radiofrequenzen eingekehrt. Und so kann ich Sie dann an dieser Stelle beruhigt ins laufende Programm entlassen. Bleiben Sie also auf Empfang.